ARD. NDR Info. Intensivstation.
Willkommen zur Intensivstation mit dem Rückblick auf die letzten Wochen. Mein Name ist Stefan Fritsche und heute sind wir ja
sehr klar, sehr verlässlich, neutral, streng und klar.
Klar ist besonders wichtig heute, weil Klarheit ist ja das beste Mittel gegen Unklarheit.
Aber ich muss klar sagen, und es ist eines sehr, sehr klar. Und deshalb ist eines sehr, sehr klar. Es ist sehr klar.
Diese Intensivstation also in aller Klarheit. Aber eins muss darüber hinaus auch klar sein. Wir machen hier heute
die Drecksarbeit.
Ja, genau. Einer muss es ja machen. Die schmutzige Realität in aller Klarheit aufarbeiten. Danke, Herr Merz, dass wenigstens Sie das mal würdigen. So, schon wieder ein Monat rum. Und es war nun echt mehr los als früher im ganzen Jahr, oder? 4 Gipfel, bisschen wie Himalaya. G7, NATO, EU und Merz-Trump-Antrittsgipfel gab es auch noch. Dazu kommen wir gleich. Vorher aber müssen wir noch über die SPD reden.
Ich könnte mich jetzt verführen lassen, zu allem Möglichen was zu sagen.
Ach, bitte nicht. Dann kann ich ja nach Hause gehen.
Das will ich nicht.
Gott sei Dank.
Und wir werden ja noch viel miteinander reden.
Darauf können Sie sich jetzt bei der SPD aber wirklich mal freuen. Ansonsten SPD-Parteitag, boah, ja Gott, oh, was soll man sagen, zumindest vorne kein so einheitliches Bild.
Das macht eine prozentuale Zustimmung von 95%.
Bärbel Baas mit 95% zur Co-Chefin gewählt.
Das macht eine prozentuale Zustimmung von 64,9%.
So, das war die Originalstille im Saal, die es jetzt übrigens auch als Klingelton für Klingbeil-Gegner gibt. Ja, da hat sich der Lars kurz gedacht, Bärbel, mach noch den Scheiß allein. Aber nein, weiter geht's. Obwohl er ja jetzt wirklich ein ziemlicher Lame Duck Lars ist. Denn wenn Bärbel demnächst sagt, nee Lars, nee, das machen wir jetzt anders. Ja, was soll er machen? Hä? Das sind dann ja 95 gegen 64. Da sieht's ganz klar aus. Der Rest des Parteitags, also ich sag mal so, nicht durchgängig für jeden erfolgreich.
Und wer hat uns verraten? Das waren doch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? Das waren die Sozialdemokraten, die haben uns verraten, die haben uns verraten, die haben uns verkauft. Der Sozialstaat und der Sozialismus, die sind beide tot. Übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten? Sag nix, lass mich raten, Sozialdemokraten. Und das ganze schöne Geld, wer hat's an die Reichen verbraten? Das waren doch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten?
Ich möchte nicht nur Finanzminister, sondern ich will auch Investitionsminister in diesem Land sein.
Oder noch besser, Boosterminister.
Ich bin sehr dankbar, dass wir die Beratung zum Wachstumsbooster hier im Parlament so zügig abgeschlossen haben.
So nämlich. Aber wenn man mit so viel hunderten Milliarden umgeht, dann muss man halt auch aufpassen, dass man sich nicht verkauft. Aber hey, 64,9% sind doch immer noch besser und viel mehr als 16,4%. Das muss man auch mal so sehen.
Die Zeiten für Sozialdemokraten sind hart, das ist wahr.
16,4%, das ist das katastrophale Wahlergebnis vom 23. Februar.
Das macht was mit einem, tat auch dem Parteichef sehr weh.
Entweder ich höre auf oder ich gehe voll in die Verantwortung für die SPD.
Eine andere hat man hingegen zwangsweise vom Amt und der schweren Bürde befreit.
Ich gehe nicht mit Wehmut, sondern ich gehe mit Dankbarkeit.
Und noch einer geht. Ob der was bereut und künftig Parteitage scheut?
Ich habe vor, ein ehemaliger Kanzler zu sein, über den sich die SPD immer freut.
Richtig so, denn es ist höchste Zeit, mal wieder voll auf die Kacke zu hauen.
Dass wir unseren Platz als Volkspartei in Deutschland behaupten und wieder ausbauen.
Doch zunächst müssen erstmal die Wunden abschwellen.
Das hier ist der Parteitag, der hoffentlich uns auch die Kraft gibt, die Weichen nach vorne zu stellen.
Und so macht er weiter. Denn an der Parteispitze wird es nie öde. Das weiß auch die Baas.
Sie ist ja ein bisschen spröde.
Dafür hat man sie mit 95% gewählt. Den Klingbeil hingegen haben sie gequält. Nur 64,9%. Das hat gesessen.
Aber so what? Ganz ehrlich, am Montag ist das vergessen.
Nun gut, die neue Spitze vereint auch nach all dem Bohai
die Logik der Regierung und die Logik der Partei.
Und die Chemie zwischen Klingbeil und Bas ist schon eine feine.
Seine Musikplaylist sieht deutlich anders aus als meine.
Und so will die SPD, statt in jeder Umfrage immer noch weiter hinten zu liegen, die AfD besiegen.
Das ist auch eine historische Aufgabe, liebe Genossinnen und Genossen, diese Leute wieder aus dem Parlament rauszukriegen.
Nur die Hoffnung, dass das gelingt, ist leider gedämpft.
Aber die Sozialdemokratie, die flüchtet nicht, sondern die Sozialdemokratie, die kämpft.
Saskia Esken ist also jetzt abgetreten, darf man das so sagen? Weggemobbt wäre zu viel, hinausgedrängt, eher vom Hof gejagt, ist ein bisschen zu gestrig. Beschuldigt, schuld zu sein am Niedergang der SPD. Ich würde sagen, von allem etwas. Und Klingbeil, der ja als Co-Chef eigentlich mit dem Bundestagswahlergebnis kaum bis gar nichts zu tun hatte, weil das ja die Saskia alles gemacht hat und schließlich ja auch vergeicht. Also der Klingbeil, der hat sich das alles angeschaut und jetzt gesagt, man sei da auch nicht immer fair mit der Saskia umgegangen. Und ihm waren ja offenbar die Hände gebunden, da einzuschreiten, ne? Weil er ja auch damit nichts zu tun hatte. Man sieht, es ist eine besondere Gemengelage an der SPD-Spitze. Aber jetzt ist ja die Bärbel da, die quasi als Kind in ein Fass Sozialdemokratie gefallen ist. Ähnlich wie bei Obelix, nur ohne Zaubertrank. Aber gut auch, dass die Bärbel und die Saskia sich vor dem Parteitag noch aussprechen konnten.
Hallo Saskia, du hier, das ist ja ein Zufall. Ach Bärbel, ein Zufall würde ich das nicht nennen. Das ist hier immerhin das WC auf unserem Bundesparteitag. Da läuft man sich ja ziemlich zwangsläufig über den Weg.
Das ist ja auch der einzige Raum hier, wo wir Frauen eine gesicherte Mehrheit haben und nicht damit rechnen müssen, dass sich der liebe Lars schon wieder mal vordrängelt. Aber wie will der sich denn jetzt noch vordrängeln? Der hat doch schon alles. Parteivorsitz, Finanzministerium, Vizekanzlerschaft und dieses Lausbubenlächeln.
Trotzdem, er wird dich als Vizechefin brauchen.
Du meinst Co-Chefin. Da, wo ich herkomme, ist man ehrlich miteinander.
Ich wollte nur testen, ob du genügend aufpasst. Denn ratzfatz bist du eine Stufe runtergefallen. Aber klar, Lars wird dich dringend brauchen. Fragt sich wofür.
Als starke, bodenständige Frau mit hohen Sympathiewerten an seiner Seite.
Ja, genau. Und natürlich als Sündenbock, falls doch mal was schiefläuft.
Ach, ich bin aus altem SPD-Holz geschnitzt. Ich kann Siege genauso wie Sündenbock. Als gutes SPD-Mitglied musst du immer auch Sündenbock können.
Ja, so ist das mit den Erfahrungen. Um daraus zu lernen, muss man sie selber machen. Ich hab's hinter mir und du hast es noch vor dir.
Ich komme aus einer Duisburger Familie mit 6 Kindern. Ich habe 3 Brüder und 2 Schwestern und habe als Mädchen schon Fußball gespielt. Da lernt man sich durchzusetzen.
Behalte deinen Optimismus, du wirst ihn brauchen.
Das ist Realismus. So wie es im Augenblick aussieht, kann es mit der Partei ja nur wieder aufwärts gehen.
Realismus, du gestattest, dass ich kurz auflache. Hast du den Titel unseres Leitantrags gelesen?
Ja sicher, Veränderung beginnt mit uns. Das klingt doch gut.
Genau, Veränderung beginnt mit uns. 3 Fehler in nur 4 Worten, das muss man erstmal hinkriegen.
Wieso 3 Fehler?
Also erstens, Lars Klingbeil steht für alles Mögliche, aber ganz bestimmt nicht für Veränderung. Zielstrebigkeit, Beharrungsvermögen, Machtwillen, alles klar, aber ganz bestimmt nicht Veränderung.
Und der zweite Fehler?
Das mit dem Beginnen. Um zu beginnen, muss man am Anfang von etwas stehen. Egal, wo die SPD gerade steht, aber ganz bestimmt nicht am Anfang und hoffentlich nicht kurz vor dem Ende.
Und was soll bitte an dem Wort mit falsch sein?
Gar nichts. Der Fehler liegt in uns. Stegner und Mützenich und ihr Manifest, die Jusos, die Lars am liebsten in die Wüste schicken würde und er selbst für den Wir heißt Ich und Ich. So viel zum Thema Veränderung beginnt mit uns.
Also ich als Ruhrpottpflanze nehme das jetzt mal so, wie wir das alle nehmen. Mit Humor.
Damit wären wir dann schon bei 2.
2 Watt.
2 Dinge, die du in deinem neuen Job brauchen wirst. Optimismus und Humor.
Ja. Intensivstation Monatsrückblick mit Stefan Fritsche. Und ich muss sagen, ich bin immer noch happy, dass der Friedrich Merz beim Trump-Check im Oval Office nicht rausgeschmissen wurde. Ich habe dem so die Daumen gedrückt. Hoffentlich kommt er da unbeschädigt raus, habe ich gedacht. Das dachte wahrscheinlich ganz Deutschland. Und alle schauten da wie gebannt hin. Trump musste aber auch zu so vielen anderen Themen sprechen, dass Merz irgendwie gefühlt nur 2 Minuten hatte. Und das reichte, um hinterher mit stolzer Brust sagen zu können.
Er war sehr interessiert an Deutschland, seiner Heimat. Das hat ihn schon bewegt und ich habe ihn eingeladen, nach Deutschland zu kommen, einen Besuch in Deutschland zu machen. Er hat die Einladung angenommen, die Teams werden nach einem Termin suchen und es war eine wirklich gute Atmosphäre.
Wie schnell hätte man da abschmieren können, wenn er was Falsches oder auch was Richtiges gesagt hätte? Also, dass Putin den Krieg angefangen hat, das war ja schon fast am Rande. Da habe ich gedacht, jetzt ermahnt Trump ihn und entlässt ihn unehrenhaft. Aber nein, Glück gehabt.
Ich habe jedenfalls versucht, ihm deutlich zu machen. Ich habe ihm auch mal versucht zu erläutern. Ich habe ihm aber auch gesagt, ich habe ihm auch nochmal erläutert, habe ihm die Historie einmal dargelegt. Ich habe ihm nochmal die Bedeutung versucht zu erklären, dass wir jederzeit telefonieren können.
Also ab diesem Oval Office Auftritt, da hatte der Friedrich den Donald geradezu im Sack. Dann kam G7, keine weiteren Auffälligkeiten, außer dass Donald abreisen musste.
Get on the plane, I have to be back early. It's really nice. I wish I could stay for tomorrow, but they understand.
Dann NATO-Gipfel, man traf sich in Trumps Rektum, da ist viel Platz übrigens, sein Kabinett ist ja auch schon drin. Allen voran NATO-Chef Rutte, der sich in Trumps Rektum einen der vorderen Spitzenplätze eroberte, gleich neben dem von J.D. Vance, mit seiner persönlichen SMS an Trump.
Herr Präsident, lieber Donald, herzlichen Glückwunsch und danke für Ihr entschlossenes Handeln im Iran. Das war wirklich außergewöhnlich und etwas, das sich sonst niemand zu tun getraut hätte. Es macht uns alle sicherer. Heute Abend fliegen Sie in Den Haag einem weiteren großen Erfolg entgegen. Es war nicht einfach, aber wir haben alle dazu gebracht, den 5%-Deal zu unterschreiben. Donald, Sie haben uns an einen wirklich, wirklich bedeutenden Punkt für Amerika, Europa und die ganze Welt gebracht. Sie werden etwas erreichen, was kein amerikanischer Präsident seit Jahrzehnten geschafft hat. Europa wird in großer Weise zahlen, wie es auch sollte. Und das wird Ihr Sieg sein.
Ja, so macht man das. Leider hat's Trump dann auch veröffentlicht und das Schlimmste, Rutte fand das gar nicht peinlich. Ja, so masochistisch muss man erstmal sein. Ja, aber am Ende war es ja der Masochismus eines Mannes, der den NATO-Gipfel und vielleicht den brüchigen Frieden in der Welt oder noch besser die gesamte Welt gerettet hat. Denn auch dieser Gipfel mit den nur 2,5 Stunden Aussprache, die man Trumps maximaler Aufmerksamkeitsspanne angepasst hatte, auch diese Aussprache musste ja erstmal im Sitzungssaal im Trump-Rektum über die Bühne gebracht werden. Und da gab es übrigens eine minutiös geplante Schmeichel- und Schleimshow, damit Trump nicht aufsteht und what the fuck einfach geht. Show must go on. The show must go on. Yeah. So, liebe NATO-Runde, willkommen zur Trump-Delightment-Show. Sie wissen, 2,5 Stunden müssen wir durchhalten. Wenn er dann noch nicht gegangen ist, dann haben wir gesiegt. Bis dahin ist aber doch noch ein langer Weg. So, sitzen Ihre In-Ear-Hörer? Ja? Wenn Sie mich gut verstehen können, dann lächeln Sie bitte zu mir rüber. Ich sitze hier hinter dem verspiegelten Trump-Porträt. Ja, darunter wird er gleich Platz nehmen. Dank übrigens an Monsieur Macron für die Bereitstellung des Massagethrons. Da habt ihr aber den des Sonnenkönigs nochmal auf 2025 gepimpt, was? Respekt. Und dann noch diese Krone da hinten dran. Sieht großartig aus. So, er kommt. Achtung, aufstehen. Und den Empfangsspruch. 2, 3, 4.
Welcome, Donald. The world is yours.
Bravo, sehr gut. Und lächeln, Mr. Starmer, nicht so verkrampft. Und Signora Meloni, vielleicht beugen Sie sich jetzt kurz zu ihm rüber und loben seine rote Krawatte. Darin sieht er ja 20 Jahre jünger aus. Und fragen Sie ihn, ob er noch eine Magercappy für die Runde hat. Und jetzt bitte alle das goldene 5%-Abzeichen rausholen und ans Revier kleben. Wie besprochen. Oh, der Donald hat einen Hänger. Er hat 10 Sekunden an die Decke geschaut. Das bedeutet höchste Langeweile-Gefahr. Bitte, Signora Meloni, Plan B. Jetzt tanzen Sie den Trump-Tanz, den, wo er mit den Fäusten immer so epileptisch rumfuchtelt. Und Musik ab.
Ah.
Ah, er schaut hin, er schaut hin. Gut, Signora, Sie machen das super. Herr Merz, jetzt bitte bereithalten für das Trump-Loblied. Ja, das singen Sie allein. Im Refrain, wo die Passage kommt, Greenland is Trumpland, Greenland is Trumpland. Da bitte alle, also der große NATO-Chor, wie gestern geübt. So, Herr Merz, dann los jetzt. Himmel doch nicht im Stehen, wozu haben wir denn die Bank zum Hinknien besorgt? Ja, so ist gut. So, dann machen Sie sich bitte alle bereit, danach spielen wir Trumps Heiligsprechung durch Papst Leo per Video ein. Da könnte er etwas lächeln. Und dazu bitte alle Hände falten und mit offenem Mund in seine Richtung starren. Ja, dann hätten wir schon mal die ersten 2 Minuten rum. Puh, bitte Herr Merz, so, wie, Sie haben keinen Text. Okay, Plan B, Playback bitte und go!
Man, he never said a mumbling word.
Ich weiß ja nicht, ob man als Berufsnarzisst und Monsterego gar nicht mitbekommt, wie sehr andere einen beschleimen. Macht sowas eigentlich Spaß? Offenbar, ne? Denn keiner äußert mehr Kritik, jeder hofiert dich wie blöde. Das ist sowas wie das Ludwig der 14. Syndrom. Okay, im Rektum tummeln sich dann irgendwann sehr viele. Das könnte zu Verstopfung führen, aber dann wird halt schnell mal abgeführt und schon ist wieder Platz. Ansonsten läuft's für den König der USA. Die Demos in der dadurch fast untergegangenen Stadt Los Angeles mittels B-2-Bomber bekämpft. Falscher Krieg. Nationalgarde hingeschickt.
Thank goodness we sent out some wonderful National Guard.
Tagesabschiebung von mindestens 600 wahrscheinlich Illegalen wiederhergestellt, gute Bilder geliefert. Und man muss ja auch mal sagen, es musste da auch endlich mal durchgegriffen werden. Da hat sich in den USA eine Mentalität des Terrors, der Unmoral, der Kriminalität, der Angst breit gemacht. Und ehrlich, das betrifft ja nicht nur die Welt der Erwachsenen.
Ich melde mich hier live für Fox News aus dem Kindergarten Little Woke Hobbits in Queerstown, Colorado. Neben mir steht die Leiterin dieser fragwürdigen Bildungsanstalt, Melissa Coulsum, die extrem verzweifelt ist über das gewalttätige Verhalten der Kinder linksextremistischer Eltern.
Was? Ich bin nicht verzweifelt.
Doch, sind Sie.
Quatsch, bin ich nicht. Und wir haben auch keine gewalttätigen Kinder linksextreme...
Ich selbst habe mir einen Eindruck von den anarchischen Zuständen in Ihrem Kindergarten gemacht und bin Zeuge von Verrohung und Aufwiegelung geworden.
Und wann bitte soll das passiert sein?
Vorhin. Da hat der kleine Toby ein Bild von einer Karotte gemalt und dann gesagt, die hat die gleiche Farbe wie der Präsident.
Ja, stimmt ja auch.
Sie geben also zu, dass Sie komplett überfordert sind, die Häme und Gewalt in den Griff zu bekommen?
Gar nichts gebe ich zu. Sollte sich ein Kind tatsächlich mal daneben benehmen, haben wir Erzieherinnen und Erzieher die pädagogische Kompetenz, diesem Verhalten zu begegnen. Auf der stillen Treppe beispielsweise können die
Erstens,
Kinder...
haben Sie eben ernsthaft gegendert? Das allein zeigt ja schon, welch geistes Kind Sie sind. Ekelhaft. Und zweitens, stille Treppe? Was soll das denn bringen?
Sie gibt den Kindern die nötige Ruhe, über ihr Verhalten nachzudenken.
Mit anderen Worten, Verbrechen, wie zum Beispiel das des kleinen Toby, bleiben ohne jegliche echte Konsequenzen.
Die stille Treppe ist für die Kinder eine echte Konsequenz.
Ich denke, es wird Zeit, dass der Präsident sich um diese unhaltbaren...
Was ist das denn?
Da kommt die Nationalgarde, um die Ordnung in ihrer Kinderumerziehungsanstalt wiederherzustellen, Miss Coulsum.
Aber wir haben hier doch alles im Griff.
Das hat die Bürgermeisterin von L.A. auch behauptet. Ah, hallo Colonel.
Howdy, Mr. Hart. Wir haben Ihre Live-Reportage gesehen und sind sofort gekommen. Wo ist dieser aufwieglerische Toby?
Da vorne. Der Junge mit dem orangenen Buntstift in der Hand.
Fall lassen! Zugriff! Zugriff!
Lassen Sie das Kind los! Wohin bringen Sie ihn?
Die Soldaten der Nationalgarde haben Toby überwältigt und führen ihn in Handschellen ab. Und Sie sind live dabei, Ladies and Gentlemen. Dank des schnellen Eingreifens von Präsident Trump konnte hier Schlimmeres verhindert werden.
Das ist doch alles total krank!
Colonel, kommen Sie nochmal.
Richtige Entscheidung von Donald Trump. Heute noch Kindergarten, morgen schon Demokrat. Ich würde da auch frühzeitig handeln, damit solche Demonstrationen wie in L.A. gar nicht erst denkbar sind. Stellt euch vor, die spucken auch auf die Nationalgardisten. Sie spucken. Mal echt jetzt. Ich meine, wo sind wir denn?
They spit, we hit.
Yep. Wer auf Nationalgardisten spuckt, kriegt so richtig auf die Fresse. Im Grunde kann da jeder, der da rumsteht, auch schon mal prophylaktisch festgenommen werden. Er könnte ja auch spucken. Das Werkzeug dafür hat er. Ist ja wie im Iran, nur ohne Spucke. Das ist die neue Weltpolitik und übrigens auch das neue Völkerrecht. Zuschlagen und Bomben als prophylaktische Maßnahme. Iran könnte ja morgen mit der Atombombe zuschlagen.
Einige der Juristen sagen, das war völkerrechtswidrig.
Eine gewisse völkerrechtliche Grauzone.
Und Völkerrecht gedeckt.
Völkerrechtlich.
Völkerrechtswidrig.
Das Völkerrechtswidrige.
Gibt es Völkerrecht?
Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg.
Verbietet das Völkerrecht.
Ist das ja völkerrechtlich nicht ganz so einfach.
Der Angriff auf den Iran und seine Atomanlagen wurde ja von vielen als positiv bewertet. Das kann man sicher machen, moralisch vielleicht oder auch militärtechnisch. Aber juristisch, wen interessiert das denn noch? Juristisch und besonders völkerrechtsjuristisch war es eher nun, ja, ich sag's mal, defensiv, eher nicht ganz so schön. Gut, dass ich da vor ein paar Tagen einen Spezialisten fragen konnte. Als Gast zu diesem heiklen Thema heute begrüße ich Professor Ole Danielsson vom Institut für agildynamisches Völkerrecht an der Universität Worpswede. Guten Tag, Herr Professor, und gleich mal die Frage, worum geht es beim agildynamischen Völkerrecht?
Nun, beim Recht und der Rechtsprechung geht es ja vereinfacht gesagt bei jeder Handlung um die einfache Frage, darf man das oder darf man das nicht?
Ja, das klingt logisch und einfach.
Ja, schön wär's, denn der Teufel steckt häufig im Detail. Nehmen wir einmal den Angriff Israels auf den Iran. Netanyahu sagt, das war nötig, um den Iran daran zu hindern, eine Atombombe zu bauen und damit Israel anzugreifen.
Ja, das war ja schon lange sein Ziel.
Aber das Völkerrecht sagt, ein Präventivschlag ist nur erlaubt, um eine unmittelbar drohende Gefahr abzuwehren. Mhm. Experten sagen, der Iran hätte bis zum Bau einer funktionierenden Bombe noch eine ganze Zeit gebraucht. Das dehnt den Begriff der unmittelbar drohenden Gefahr doch etwas sehr. Und da kommt jetzt das neue agildynamische Völkerrecht ins Spiel.
Das heißt, wenn eine solche Handlung früher oder später eh unvermeidlich ist, dann kann man es doch auch gleich machen, wenn der Zeitpunkt günstig ist?
Exakt. Wir haben 2025 und die Anforderungen ans Völkerrecht sind halt gewachsen. Da geht's heute um mehr als darf man das oder nicht. Also Sie gehen in eine Kneipe. An der Theke steht ein Typ, der angetrunken ist und irgendwie aggressiv wirkt. Dann sagen Sie, mit dem gibt's irgendwann sowieso Ärger, dann hau ich ihm lieber gleich jetzt eins aufs Maul, wo er noch nicht damit rechnet. Das ist die neue Agilität, die auf Prävention fußt.
Das würde ich natürlich in der Kneipe nie tun.
In der Kneipe vielleicht nicht, aber Putin, Netanyahu und Trump sind bereits aufs agile Völkerrecht eingestimmt, das ja auch was mit gefühltem Völkerrecht zu tun hat. Sie sagen, wenn ich mich bedroht fühle, habe ich das Recht, diese Bedrohung abzuwenden, egal ob sie auf Fakten beruht oder nur auf einer Befürchtung, also letztlich einer Vermutung. Damit sind wir bei der agil-dynamischen Justiz.
Und ist das juristisch haltbar?
Man handelt präventiv, um eine vermutete Gefahr abzuwehren, bevor sie konkret wird.
Dann muss ich Ihnen jetzt das Mikrofon abstellen.
Wieso das?
Weil Sie wahrscheinlich mehr über die Justiz wissen als ich, besteht die Möglichkeit, dass Sie mich im weiteren Gesprächsverlauf dumm aussehen lassen. Und das kann ich nur verlässlich verhindern, indem ich Ihnen agil jetzt schon den Saft abdrehe.
Sie haben das Prinzip verstanden, auch wenn ich Ihnen versichere.
Tschüss und vielen Dank, Herr Professor. König Donald I. kämpft ja an vielen Fronten und ganz besonders an der Front gegen die Intellektuellen. Das ist ja jedem Autoritarismus eigen. Bitte die mit den besseren Argumenten gar nicht erst sprechen lassen. Insofern geht sein Kampf gegen die Unis weiter und auch sein Kampf gegen die Studenten, die es hin und wieder doch wagen, möglicherweise eventuell in den USA zu studieren. Die werden nämlich jetzt mal genauer geprüft, damit man bei den Behörden auch weiß, wer da so alles rein will in die USA. Und wer eigentlich einen terroristischen Hintergrund hat. What the fuck?
Hallo?
US-Generalkonsulat Düsseldorf. Sie planen ein Studium in den USA?
Ja, ich habe eine Zusage fürs Wintersemester in Harvard.
Moment, so einfach geht das nicht.
Nö, einfach nicht. Ich habe einen Abischnitt von 1,0.
Jetzt werden Sie nicht frech, sonst ist das hier ganz schnell vorbei und sind ein paar Dinge aufgefallen.
Was?
Sie sind Mitglied in der Facebook-Gruppe Nachbarschaftshilfe Mozartstraße?
Hä? Ach so, ja, kann sein. Ich war lang nicht mehr auf Facebook.
Das heißt ja nichts. Sie wissen, wer noch in der Gruppe ist?
Ja, fast alle aus der Straße.
Sagt Ihnen der Name Rolf Weber was?
Na, ich kenne nicht alle aus meiner Straße.
Das behaupten Sie.
Aber
jetzt rede ich Also, der Schwager von diesem Herrn Weber hat vor 2 Jahren auf Telegram ein Meme gepostet, wo Trump als Kürbis dargestellt wird.
Was hab ich damit zu tun, wenn der Schwager von einem Typ aus meiner Straße irgendwo einen Trump-Witz postet?
Das ist ja nur ein Teil des Puzzles. Wir haben ja noch mehr gefunden.
Ach ja?
Sie haben auf Amazon Filzstifte gekauft.
Was?
Am 19.07.23 um 12.31 Uhr.
Ach so, ja, das war ein Geschenk für mein Patenkind.
Ist Ihr Patenkind in einer terroristischen Vereinigung aktiv?
Bitte? Die ist 5.
Früh übt sich, was ein Staatsfeind werden will. Mit so einem Filzstift steht ganz schnell mal Free Palestine an der Kita-Wand.
Sagen Sie mal, ist das ein Scherzanruf? Ich habe keine Zeit. Ich bin jetzt hier zum Essen verabredet.
Beim Chinesen.
Ja, woher wissen Sie das?
Für wie dumm halten Sie uns? Ich sehe doch Ihren Standort.
Na und? Ich darf ja wohl in ein China-Restaurant.
Sie wissen ja schon, dass wir den chinesischen Studenten gerade die Visa entziehen wollen.
Was hat das mit mir zu tun? Ich will nur ein paar Frühlingsrollen essen.
Und danach einen Glückskeks.
Ja, von mir aus gerne.
Sie sind also offen für chinesische Propagandasprüche.
Ich kann den Glückskeks auch weglassen, wenn Sie mir sonst das Studium verbieten.
Was wollen Sie überhaupt studieren?
Gender Studies.
Was? Ja, dann hat sich sowieso erledigt.
Intensivstation mit dem Rückblick auf die vergangenen Wochen mit Stefan Fritzsche.
Das ist die Drecksarbeit.
Ja, komm, das Ding wird ja jetzt ständig gespielt, aber immer nur der März. Vergessen wird, dass in dem Interview im ZDF die Interviewerin Diana Zimmermann, Leiterin des Berliner Studios, mit der Drecksarbeit angefangen hat.
Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen?
Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat.
Und da muss ich sagen, unfair. Diana Zimmermann wusste, dass Friedrich Merz manchmal einen schwachen Moment hat, was Stilfragen angeht. Und sie hat es gnadenlos ausgenutzt. Ja, sie fragt nach Drecksarbeit und Merz denkt sich, hey, geile Formulierung, da bin ich nicht der Erste. Sie hat das böse D-Wort ja schon verwendet, dann mache ich es auch. Und um noch einen draufzusetzen, mache ich es 2-mal. Ja, da hat sich dann die Drecksarbeit hochgeschaukelt. Ja, und noch ehe Friedrich Merz da was machen konnte, weil sein Friedrich einfach einen Lack of Style hatte und einfach nachplapperte, bob, war die Drecksarbeit quasi schon im Mikrofon. Ja, und jetzt? Diana ist fein raus, von ihr spricht keiner mehr. Nur noch vom Merz und seiner Drecksarbeit, die eigentlich eine Zimmermann-Drecksarbeit war. Also bitte, Journalisten, versucht doch mal den Merz nicht immer reinzulegen. Schließlich ist er unser Kanzler. Ja, ist unfair. Denn eigentlich hat der Merz seinen Job ja bisher halbwegs, also fast, wenn man es nicht so genau nimmt, im Großen und Ganzen akzeptabel gemacht. Ja, jedenfalls bekommt er jetzt genau wie Donald Trump auch sein eigenes Handy. Und dazu gehört schon was.
Make Mobilfunk great again. Was US-Diktator Präsident Donald Trump angekündigt hat, kann Deutschland doch viel besser. Vergesst Trump Mobile, vergesst das T1.
Was war das denn?
Hier kommt das
Fritz Phone.
Das erste Fernsprechgerät, 100% made in Germany. Nur das F1 hat die exklusiven Fritz-Features.
Vollautomatische Wahlwiederholung.
Wenn es im ersten Anlauf mal
der
nicht
Abgeordnete
klappt.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht.
Wird automatisch versucht, noch am selben Tag eine stabile Verbindung herzustellen.
Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Flex Firewall. Sicherheit auf dem neuesten Stand. Diese Brandmauer ist unerbittlich gegen Hackerangriffe von rechts, aber jederzeit flexibel abschaltbar, wenn sie doch mal stört.
Musik-App Rambo Zambo.
Dann hole ich den Lambo und dann machen wir
hier im Haus richtig Rambo Zambo. Aber erst dann.
Mit dem F1 streamen sie immer die neuesten Party-Hits, wenn sie gerade Mobilfunknetz haben. Und falls mal nicht, hat das Fritz-Phone als erstes und wahrscheinlich letztes Mobilfunkgerät der Welt eine
integrierte TAE-Dose.
Damit können sie jederzeit alle deutschen Behörden erreichen. Per Fax.
KI-Features.
Bei wichtigen Konferenzgesprächen schreibt Ihr Fritz-Phone automatisch Protokoll.
Chancellor just won a great election. Very respected man. I also had a great election. Great win. Won everything. Won the popular vote. The all seven swing states.
Und fasst die Inhalte als praktische Kernbotschaft zusammen.
Meiner ist größer als deiner.
Drücken Sie bei transatlantischer Kommunikation die integrierte rote Schmeicheltaste für personalisierte Textvorschläge.
First of all, Mr. President, we are having so much in common. We owe the Americans a lot. We will never forget about that.
Ja, reicht. Danke. Danke.
Fritz Tarife.
Ihr Fritz Mobile Vertrag hat eine eingebaute Schuldenbremse, dank der Sie immer
manchmal doch nicht. Bestellen Sie noch heute und beginnen Sie Ihr Fritz-Abenteuer mit einem Startguthaben von 500 Milliarden Euro.
Startguthaben nicht übertragbar in die nächste Wahlperiode. Einschränkungen für weibliche Teilnehmerinnen gelten.
Intensivstation mit Stefan Fritzsche. Also, dass der Überflieger Jens Spahn nochmal so einen Stress bekommt, der war doch nach seiner Nominierung als Fraktionschef gefühlt schon Bundeskanzler. Das wollte er auch schon vor 10 Jahren. Da fragte man sich auch damals schon, wer ist eigentlich dieser Spahn?
Ich bin Jens Spahn, 34 Jahre alt, römisch-katholisch, gelernter Bankkaufmann, habe Schuhgröße 49.
Herr Spahn, Sie sind noch blutjung, Sie haben noch Zeit. Und dann denke ich mir, das ist vielleicht ein Teil des Problems der CDU, dass man mit 38 noch blutjung ist.
Moderner das ist dann die Aufregung an so einem Abend. Modern konservativ sein.
Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein.
Also ich arbeite sehr gut mit Jens Spahn zusammen. Er schafft eine Menge weg, wenn ich das mal so sagen darf. Und
schafft eine Menge weg. Ja, so nämlich. Eine Menge Masken, wie sich jetzt herausstellt in diesem unveröffentlichten, geleakten Suthoff-Bericht, der die Maskendeals des damaligen Gesundheitsministers hinterfragen sollte. Nein, aufarbeiten, das ist besser. Weil jetzt Maskenlieferanten noch 2,3 Milliarden Euro einklagen. Angesichts dieser Zahlen wünscht man sich doch den Scheuer zurück, oder? Der hatte nur 243 Millionen wegen der Maut versenkt. Ist also zehnfach leichter zu ertragen.
Aber ich will da gar nichts dran schönreden. Ja, es war Chaos und ja, es gab Chaos.
Hey Spahn, das ist doch deine Welt, Chaos. Und du bist doch der Einzige, der uns da rausholt.
Aber es war halt weltweit Wildwest.
Chaos und Wildwest. Und dann muss man das alles noch richtig berechnen.
Aber schauen Sie mal, wir haben jetzt jeden vierten Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden.
Und übernächste Woche, na, richtig, schon jeder siebte. Also wenn sich das potenziert hätte, ja, dann wären wir ganz schnell bei jedem 80 Millionsten angekommen. Aber hey, so schnell ist selbst ein Spahn nicht wirklich.
Wär er ein Möbelstück, dann wär er ein Armleuchter aus den 70ern. Den Maskendeal verhunzt er hart. Er ist Team Ich und nicht Team Staat. Mit diesem Dödelblick ist er schon seit Jahren auf dem Ego-Trip. Er dreht voll auf beim Maskenkauf und haut das 20-fache raus.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Er ist der Maskendackel, zig Milliarden hat er verkackt.
3 oder 5 oder 10.
Das hat den Steuerzahler voll abgefuckt.
Bitte? Was?
Voll abgefuckt!
Es war Wild West.
Bei Covid lenkte er dreist Geld in seinen Wahlkreis, großes Ego, Performance eher geht so, das steht so in diesem für ihn doch ziemlich vernichtenden Bericht. Aber den veröffentlicht seine Parteikollegin nicht. Er findet sich geil, so trotz Ärger in der Zeitung. Der Vorwurf unter anderem Kompetenzenüberschreitung. Masken ja, Masken nein, er eckt gerne an. Helle, helle, der hellste dieser Welt. Wär er ein Möbelstück, dann wär er ein Armleuchter aus den 70ern. Der Spahn ist planlos, dass es kracht. Er ist der Maskendackel, zig Milliarden hat er verkackt.
Großruder?
Das hat er verkackt.
Es ist ja nicht so, dass man ihm Krisenzeit nicht zugestehen würde. Aber Politiker beweisen sich in Krisenzeiten. Nochmal nachdenken, nochmal auf Berater hören, die vielleicht auch was wissen könnten. Dann wäre vielleicht das,
koste es, was es wolle,
vermeidbar gewesen. So aber kostet uns die Chose zusätzlich möglicherweise 2,3 Milliarden. Ah, gibt jetzt übrigens Hallo Weihnachten, ein tolles Spahn-Masken-Computerspiel.
Das Bundesministerium für Gesundheit präsentiert Maskenmanager 2020. Übernehmen Sie die Kontrolle über ein unbedeutendes Ministerium, das Sie nie wollten. Doch was ist das? Eine weltweite Pandemie!
In der Corona-Pandemie rechnet das Robert-Koch-Institut mit einer weiteren Verschärfung der Lage.
Das ist Ihre Chance! Spielen Sie im Team Ich und retten Sie Deutschland vor Corona! Beschaffen Sie Masken und seien Sie der Held! Alarm! Die Beschaffungsbehörde im Innenministerium will Masken kaufen. Jetzt heißt es, schnell sein. Arbeiten Sie wie Trump.
I wrote a book called The Art of the Deal.
Machen Sie Deals. Viele Deals. machen Sie so viele Deals, wie Sie können und bieten Sie hohe und noch höhere und letztlich Spitzenpreise, Preise von bis zu 4,50 Euro pro Stück, die keiner überbieten kann. Ha! Und wenn es nötig sein sollte, dann auch 10 oder 20 Euro. Für jeden Deal ziehen Sie eine Habenkarte und wenn Sie 100 Habenkarten haben, sind Sie voll im Haben. Und Haben ist besser als Brauchen, oder? Ignorieren Sie lästige Fachleute, die spielen nicht im Team Ich. Es muss schnell gehen. Triumphieren Sie ganz allein mit dem Team Ich gegen das blöde Team Start. Und Bergamo ist anderswo. Maskenmanager 2020. Ein wahnwitziges, spannendes, abgezocktes Ich-Spiel. Pandemie Combat Faktor 10. Ab sofort im Computerspielefachhandel für nur 2,3 Milliarden Euro. Also Pi mal Daumen. Ungefähr. Achtung, Risiken und Nebenwirkungen sind Geldverlust und abnehmendes Schuldbewusstsein. Nicht geeignet für Menschen mit Ambitionen aufs Bundeskanzleramt.
Es geht voran in Deutschland, es bewegt sich was. In diesem Zusammenhang fällt ja immer wieder der sogenannte Turbo oder auch Booster.
Jetzt ist er vom Bundestag beschlossen, der sogenannte Wachstums- oder Investitionsbooster.
Der sogenannte Wachstumsbooster.
Sogenannten Investitionsbooster.
Ein Investitionsbooster.
Investitionsbooster.
Neben dem Investitionsbooster brauchen wir einen Deregulierungsbooster. Bei der Frage dieses Investitionsturbos.
Es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun.
Halt, da müssen wir zwei abziehen. Den Deregulierungsbooster, den gibt es bisher nur im Hause Kretschmer in Sachsen. Und die Bazooka, die war 2021. Leider war sie nicht geladen und ist verpufft. Vielleicht hieß sie auch falsch. Power Punch wäre vielleicht besser gewesen oder Ultra Booms, egal. Jetzt heißt es endlich richtig. Turbo Booster, das klingt mal nach Porsche Ferrari Einspritzer von 200 auf 350 in 5 Sekunden. Deutschland ist wieder da. Ja, 5% Militärbooster in Europa, dank Trump. Hallo Krauss-Maffei, feiert ihr noch oder produziert ihr schon? Und Pistorius freut sich natürlich auch. Besser wäre es noch, wenn es einen Soldatenwehrdienstbooster gäbe. Ja, so 150.000?
150.000 wahrscheinlich.
Ah, ich höre gerade, dann doch nicht.
In welchen Kasernen sollen die wann ausgebildet werden? Wir haben die Kasernen nicht mehr, die Unterkünfte nicht mehr.
Ja, wo? Brauchen wir auch einen Kasernenbooster?
Wir müssen sehr schnell bauen, wir müssen Zwischenlösungen finden. Wenn ich Sie fragen würde, wie viele Kasernen sind wohl seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland aufgegeben worden, dann würden Sie mutmaßlich staunen, wenn ich Ihnen sagen würde, über 130 Kasernen.
130 Kasernen? Und die ganze andere Infrastruktur und etwa auch Kreiswehrersatzämter?
Dass man die Strukturen wieder aufbaut, ob es jetzt Kreiswehrersatzämter wie früher sein müssen oder andere Institutionen, dass man Kasernen entsprechend auch aufbaut.
Schlimm, alles nicht mehr da. Wow, danke übrigens Herr zu Guttenberg für die Aussetzung der Wehrpflicht. Wenn jetzt der Russe kommt, dann sagen wir ihm, wo dein Schloss steht. Eine winzige Chance auf schnelleres Vorankommen in Sachen militärische Infrastruktur gibt's aber doch, dank der Archäologen, die immer wieder Erstaunliches zutage fördern.
Ja, also eigentlich wollten wir hier die Überreste eines 1-Euro-Shops aus den 2010er Jahren freilegen, aber das Ganze entpuppte sich als ein unglaubliches Fenster in die Vergangenheit. Erst ganz zum Schluss, tja, da wurde uns klar, wir stehen in einem Monument aus der Frühfriedenszeit, einem Kreiswehrersatzamt.
Ja, ein faszinierender Lost Place. Der Staub der Jahrhunderte liegt hier auf...
Nein, das ist original. So sah das auch damals schon aus.
Ach so, ja, aber dieser modrige Geruch der Jahrhunderte...
Ja, das ist auch original. Das ist Bodawachs, Desinfektionsmittel, gemischt mit ein bisschen Angstschweiß der Gemusterten.
Ja, das ist aber auch kein Wunder bei diesen ganzen Instrumenten, die hier liegen. Das sieht ja aus wie in einem Frankenstein-Film. Wurden die denn tatsächlich auch benutzt?
Naja, also benutzt wurden sie schon. Ja, dieser Messschieber für die Hodenmessung, die Holzstäbchen, weil eine Untersuchung ohne war damals undenkbar. Blutdruckmessgerät, da fängt übrigens die Skala erst bei 200 an, weil weniger hatte in diesem Raum eh keiner. Dann dieses Rektalinstrument hier.
Oh, und wie also, und warum wurde damit...
Ja, auch wir Archäologen können und wollen nicht alles wissen.
Ja, und hinter dieser Tür, das haben Sie mir eben schon verraten, wartet Ihre größte Entdeckung.
In der Tat. In diesem Klima hier läuft die Zeit gleichsam im Schneckentempo, deshalb verrottet vieles nicht. Und deshalb fanden wir hier einen fast vollständig erhaltenen Amtsarzt.
Oh mein Gott, ist er noch... Also lebt er noch?
Ja, also zumindest im gleichen Maß wie damals.
Kann er auch noch sprechen?
Wenn man die richtigen Reize setzt. Sie müssen mich T5 stempeln, Herr Doktor. Ich habe ein extrem labiles vegetatives Nervensystem. Und gucken Sie mal, ich schiele auch.
Was hast du, du Weichei? Du hast gleich eine Kleben, Drückeberger. Wenn du aus der Kaserne wieder rauskommst, dann schielst du vielleicht. Du bist T1, abtreten!
Intensivstation Juni-Rückblick mit Stefan Fritsche.
Sehr klar, neutral, streng und klar.
Absolut, Frau Klöckner. Und in aller Klarheit sage ich, Deutschland ist back. Mit Turbo und Booster und allem Pipapo. Nehmen wir mal nur den Bausektor.
Wir zünden heute den Bauturbo.
Diesen Bauturbo.
Jeder Kran und jeder Bagger arbeitet jetzt im Turbo-Boost-Bereich. Denn jetzt ist vorbei mit Reden, Reden, Reden. Jetzt ist
Tempo, Tempo, Tempo. Wir werden bauen, bauen, bauen und so viele Wohnungen, so viele bezahlbare Wohnungen, wie es möglich ist, auch schaffen, schaffen, schaffen.
Dann wird alles bald besser, besser, besser und bezahlbar, bezahlbar, bezahlbar. Diese neue Art zu bauen, bauen, bauen stützt sich auf weniger Regeln, Regeln, Regeln. Flexibleres Baurecht, Baurecht, Baurecht und völlig neue Wege in der Architektur, Tour, Tour. Es gibt neue Baukonzepte mit vorgefertigten Einheiten. Insgesamt wird demnächst sehr zweckmäßig und günstiger gebaut. Und ich konnte mich schon vor ein paar Tagen vor Ort überzeugen, überzeugen, überzeugen. Ja, ich befinde mich hier in einem dieser neuen Wabenbauten der Firma Bees Flat Solution aus Nordernürich. Die Chefin dieses Unternehmens, Carola Knörre, ist jetzt bei mir. Frau Knörre, wenn ich mich hier umschaue, dann fällt zunächst auf, dass die Deckenhöhe nicht einheitlich ist.
Richtig. Aufrecht stehen ist ja quasi ein Luxus. Statistisch sitzt man zu 80% in seiner Wohnung. Da kann man bei 1,60 Meter Deckenhöhe schon mal die paar Schritte gebückt gehen. Das spart hinten raus ungemein Raumvolumen.
Ja, hier sind es aber nur, wie ich weiß, 1,20 Meter.
Hier sind wir ja auch im Kinderzimmer. Für Kinder bis 3 Jahre Deckenhöhe 80 cm. Danach langsam höher. Durch flexible Deckenhöhe holen wir maximalen Raumgewinn im Gebäude raus.
Und ich sehe auch gerade keine Fenster.
Fenster verursachen statische Probleme, sind teuer und müssen nicht unbedingt sein. Wenn Sie im Kreuzfahrtschiff eine Innenkabine haben, gibt's ja auch kein Problem. Und rausgucken macht ohnehin vielen Menschen Angst. Übrigens, durch unser Konzept OAC, also Open Air Circulation im Hausflur, stellen wir sicher, dass jederzeit ausreichend Sauerstoff in den Wohnungen ist.
Mhm. Open Air Circulation. Was ist da genau das Prinzip?
Vorhänge statt Türen. Im gesamten Haus, das ist luftig und auch wesentlich günstiger.
Ah, und wie sieht's im Winter aus?
Da müssen wir bis zum effektiven Klimawandel noch ein paar Jahre überbrücken. Wenn es zu kalt wird, müssen eben warme Gedanken her. Dazu ein Pullover und dann alle im Kinderzimmer aneinander kuscheln. Wie im Kaninchenbau. Das ist öko und nachhaltig. Wie gesagt, der Klimawandel spielt uns da über kurz oder lang.
Okay, noch etwas ist anders beim neuen Bauturbo-Wohnen. Ich sehe hier gar kein Bad.
Gemeinschaftsbad. 3 Wohneinheiten teilen sich eine Water-Wellness-Lounge.
Sie meinen eine Nasszelle?
Hallo, Nasszelle ist voll 80er. Nein, die Lounge ist auch the Buildings Meeting Point. Das spart ungemein Wasser und Ressourcen und somit Miete.
Ah, Toilette hat aber jeder für sich.
Ist hinterm Haus.
Bitte?
Mann, Scherz. Nein, halbe Treppe, quasi outgesourced, wie früher. Jetzt aber nach dem Prinzip Shit-Sharing, ähnlich wie beim Desk-Sharing. Zudem voll digitale Nutzungsanmeldung, flexible Spülung, nachhaltiges Wassermanagement, unterm Strich reduce to the max on low cost.
Ja, vielen Dank. Also, man muss sagen, vieles weggelassen hier, vieles neu, vieles schneller gemacht, vieles auch vorgefertigt. Der Bauturbo der Bundesregierung nimmt jetzt hier tatsächlich Formen an. In 2 Monaten geht, was früher 5 Jahre brauchte. Vielen Dank, Frau Knörre. Ich gehe dann jetzt mal. Wo ist denn hier die Treppe nach unten?
Nehmen Sie die Außenrutsche. Das geht am effektivsten.
Danke! Schön wäre ja auch ein Turbo-Booster hinten an der Bahn dran. Pünktlichkeit im ersten Halbjahr 64%. Ja, in etwa so viel wie Klingbeil auf dem SPD-Parteitag bekommen hat. Beide aber machen weiter und nehmen es als Ansporn. Die Bahn versucht überall positive Schlagzeilen zu machen, um aus den Negativen rauszukommen. Und bums, gleich klappt es nicht. Zumindest nicht mit der Streichung der Familienplatzreservierung. Muss ja jetzt jeder selbst zahlen, was für kinderreiche Familien echt ein Kostenfaktor ist. Damit wird es schwer, aus dem Image-Tief wieder rauszukommen. Es sei denn, die Bahn kommuniziert das bahnbrechend.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im ICE 1238 Methusalem von Baden-Baden nach Bad Lippspringe über Wiesbaden, Bad Oeynhausen und Bad Wolfsburg. Zunächst eine erfreuliche Nachricht. Familien, die trotz unserer kleinen Verdopplung der Reservierungspreise für Sie Plätze reserviert haben, erhalten als kleines Dankeschön einen erst kürzlich abgelaufenen Schokoriegel. Die weniger erfreuliche Nachricht, wir haben Baden-Baden mit einer Verspätung von 120 Minuten verlassen. Grund dafür ist die fortgeschrittene Uhrzeit. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Mit dem Wegfall der Familienreservierung trägt die Deutsche Bahn der demografischen Entwicklung Rechnung, indem sie nunmehr rollende Kurhotels anbietet, die weitgehend frei von Kinderlärm sind. Zumindest dürfen Sie diesen Gedanken in Ihre Spekulationen mit einbeziehen, denn das Management der Bahn lädt Sie zu einem Gewinnspiel ein. Der zwingende Wegfall der Familienreservierung wurde bisher nicht schlüssig begründet, weil Sie erraten dürfen, warum man sich zu dieser Innovation entschlossen hat. Gewinnspiel-Coupons erhalten Sie bei der mobilen Brezelverkäuferin. Tragen Sie bitte den 32-stelligen Code des Coupons und sämtliche Ihrer vertraulichen Daten samt Kreditkartennummern und Vorerkrankungen in die Bahn-App ein und kreuzen Sie dann an, welche Begründung für den Wegfall der Familienreservierung Ihnen am wahrscheinlichsten erscheint. A. Der schon erwähnte Lärmschutz nörgelnder Rentner. B. Vereinbarte Quartalsziele des Managements, die mit allen Mitteln erreicht werden müssen, weil sonst keine Bonuszahlungen fließen. C. Eine generelle Verringerung der Anzahl reservierter Plätze, damit bei natürlich fortbestehender Zugbindung beliebig zusammengeklöppelte Ersatzzuggarnituren ohne Sitzgelegenheiten eingesetzt werden können. Oder D. Personen im Gleisbereich. Die Gewinnspiel-Coupons oder Ihr Handy können Sie immer donnerstags zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr im Reisezentrum Rostock einwerfen. Als Hauptpreise winken ein Reservierungsupgrade für zwei Personen in der ersten Klasse, eine Evakuierungsfreikarte, mit der Sie liegen gebliebene Züge eine Stunde eher verlassen dürfen, sowie ein Meet and Greet mit einem stellvertretenden Bahnvorstand bei frischem Zwieback und Litschi-Saft. Ladies and gentlemen, welcome to a train full of surprises. Please note, there is a new summer fart plan. Thank you.
So, zum Schluss sei noch erwähnt, dass Jeff Bezos Venedig für einen spektakulären Milliardenpreis gekauft hat. Aber Amazon hat noch Probleme bei der Zustellung der Sendung. Es sollte ein ultimatives Hochzeitsgeschenk für seine Frau sein, die jetzt noch ein paar Tage warten muss, bis Venedig dann verschifft und geliefert werden kann. Hab gehört, dass der Markusplatz das größte Problem darstellt, weil er sich so schwer verpacken lässt. Aber wir sagen, go for it, Jeff.
Koste es, was es wolle.
Das ist die richtige Milliardärseinstellung. Es gibt ja übrigens mittlerweile 3.900 Superreiche in Deutschland. 500 mehr als im Vorjahr. Das bedeutet, die haben 100 Millionen Dollar Minimum. Man nennt sie auch die UHNWI, Ultra High Net Worth Individuals. Ja. Und wie fühlt man sich da wohl als schnöder Millionär von, sagen wir, 3 oder 4 Millionen? Ja, wie schon. Zurückgesetzt, abgekoppelt, arm. Fast mittellos. Für den Markusplatz würde es nie reichen. Und so geht ein Gruß raus von hier an die vielen verzweifelten mittellosen Millionäre. Lasst euch sagen, eure Armut ist euer Kapital. Zeigt der Welt, dass man auch mit wenig würdevolle Partys schmeißen kann. Und so öffnet ein Moet, labt euch am Verzicht und geht hin in Anmut und Armani. Amen. So, das war sie, die
Drecksarbeit.
Nein. Ja, nein, das war vorwiegend erstmal die Intensivstation. Zollfrei und in aller Klarheit.
Streng und klar.
Mit dabei heute Peter Stein, Torben Pölz, Antonia von Romatowski, Richard Berkowski, Peter Sauerbier, Uli Winters, Sabine Korbmann, Friedemann Weise, Hartmut Grave und Dennis Kaub und Jesko Johansen von Extra 3. Am Mikrofon hier war Stefan Fritsche. Den nächsten Monatsrückblick gibt's, Ihr ahnt es bereits. Bis dahin gibt es aber auch noch ein paar gute Podcasts, zum Beispiel Bosettis Woche. Die aktuelle Folge mit Cordula Stratmann möchte ich euch sehr gerne ans Herz legen. Die ist sehr, sehr lustig. So, bis Ende Juli sage ich mal von hier aus in aller Klarheit Tschüss.